SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Stefan Eich. Guten Morgen. Etwa 10.000 Menschen pro Jahr sterben in Deutschland. Wenn ihnen rechtzeitig geholfen würde, könnten sie gerettet werden. Das haben SWR-Recherchen ergeben. Nur in wenigen Rettungsdienstbereichen sind die Helfer innerhalb von 8 Minuten beim Patienten. Allein in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz könnten durch eine bessere Notfallversorgung, auch durch Ersthelfer, 500 Menschen pro Jahr gerettet werden. Menschen, die bisher an Herz-Kreislauf-Stillstand sterben. Aus der SWR-Aktuell-Redaktion Gina Lamela.
Die Ursache sind oft komplexe strukturelle Missstände, wie zum Beispiel zu späte Reanimation durch Umstehende am Notfallort, ein fehlendes Qualitätsmanagement in der Leitstelle und dass keine Ersthelfer-Apps genutzt werden. Diese Defizite könnten behoben werden, wenn Strukturen und Abläufe an lange bekannten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet würden. Für die SWR-Analyse zum Reanimationserfolg wurden erstmals Daten aus allen 283 Rettungsdienstbereichen in ganz Deutschland analysiert.
Zu diesem Thema passt, dass der Landtag von Baden-Württemberg heute ein neues Rettungsdienstgesetz beschließen will. Ziel dieser Änderung ist es genau eben das, dass Rettungswagen schneller am Einsatzort sind. Auch eine App soll bei Notfällen zum Einsatz kommen. Astrid Maisol aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Ersthelferinnen und Ersthelfer sollen bei Notfällen in der Nähe direkt von der Leitstelle per App benachrichtigt werden und dann bis zum Eintreffen des Rettungswagens Hilfe leisten können. Besonders bei Herz-Kreislauf-Stillständen sei schnelle Hilfe entscheidend, heißt es im Gesetzentwurf. Auch geplant ist, dass Rettungsdienste künftig in den allermeisten Fällen innerhalb von 12 Minuten eintreffen. Bisher war eine Frist von bis zu 15 Minuten vorgesehen. Einen Anspruch darauf, dass der Krankenwagen auch tatsächlich in der Zeit vor Ort ist, gibt es laut dem Innenministerium aber nicht. Auch Telenotärzte, die zum Einsatzort per Videotelefonie zugeschaltet werden, sind ein fester Bestandteil des geplanten Gesetzes, das die Regierungsfraktionen jetzt beschließen wollen.
Soweit die Pläne für Baden-Württemberg, und auch das Bundeskabinett befasst sich heute mit den Problemen, die Menschen erleben, die plötzlich krank werden oder sich bei einem Unfall verletzt haben. Bislang drängen viele dieser Menschen in die eh schon überlasteten Notaufnahmen der Krankenhäuser. Dagegen setzt Bundesgesundheitsminister Lauterbach seine Notfallreform. Erkrankte Menschen mit akuten Beschwerden sollen erstmal am Telefon von Fachleuten beraten werden. Und dann wird entschieden, ob sie ins Krankenhaus oder in eine Arztpraxis müssen. Das Kabinett will die Reform heute beschließen. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Notaufnahmen sind häufig überfüllt, das Personal ist überlastet. Aber längst nicht alle Patientinnen und Patienten gehören auch wirklich in die Notaufnahme. Fachleute gehen davon aus, dass rund ein Drittel der Fälle auch in regulären Praxen versorgt werden könnte. Gesundheitsminister Lauterbach will mit der Reform die Patientinnen und Patienten besser steuern. Im Krankenhaus soll es einen zentralen Tresen geben, an dem entschieden wird, ob ein Patient tatsächlich ein Fall für die Notaufnahme ist oder zu einer Notfallpraxis geschickt wird. Diese Praxis soll in der Regel schnell auf dem Krankenhausgelände erreichbar sein. Wer überhaupt kein Notfall ist, soll einen Termin in regulären Praxen vermittelt bekommen. Auch am Telefon sollen die Notfälle besser sortiert werden. Dafür wird die Notrufnummer 112 mit der Nummer des kassenärztlichen Notdienstes 116 117 vernetzt. Bei einem echten Notfall, etwa einem Unfall oder einem Herzinfarkt, wird auch in Zukunft schnell ein Rettungswagen losgeschickt. In anderen Fällen werden Patienten zum Beispiel mit einer Ärztin zur Videosprechstunde verbunden.
Das Bundesverkehrsministerium unterstützt nach einer Recherche des ZDF eine fragwürdige Lobbykampagne eines Münchner Vereins. Der macht Werbung für den synthetischen Kraftstoff HVO 100. Andreas Herrler mit den Hintergründen.
Nach Informationen des Magazins Frontal hat der Lobbyverein Mobil in Deutschland die Initiative HVO 100 Goes Germany gestartet und in der Industrie um Unterstützung geworben. Dabei soll er angeboten haben, gegen Bezahlung Termine unter anderem mit Minister Wissing zu vermitteln. Staatssekretär Luksic übernahm die Schirmherrschaft für die Kampagne. Das Ministerium erklärte am Abend, Luksic lasse die Schirmherrschaft inzwischen ruhen. Man trete einer Vermittlung von Terminen gegen Bezahlung entgegen und fordere Aufklärung vom Verein. Dieser hat die Vorwürfe zurückgewiesen und spricht von falschen Anschuldigungen.
Noch was zum Thema Autofahren ohne klassisches Benzin und Industrie ohne Öl. Der Rechnungshof der EU kritisiert die Ziele der EU-Kommission bei grünem Wasserstoff, sie seien zu ehrgeizig. Die Wasserstoffstrategie müsse angepasst werden, so der Rechnungshof, damit die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten bleibe und damit es nicht zu neuen Abhängigkeiten komme. Bisher sehen die Pläne vor, dass bis 2030 10 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff in der EU hergestellt werden müssen und weitere 10 Millionen sollen importiert werden. Laut einer Analyse des EU-Rechnungshofs braucht die Industrie aber gar nicht so viel Wasserstoff, zumindest nicht bis zum Ende des Jahrzehnts. Deutschland unterstützt den Wiederaufbau der beschossenen Kinderklinik in Kiew mit 10 Millionen Euro. Entwicklungsministerin Schulze hat der Rheinischen Post gesagt, die Zerstörung des Kinderkrankenhauses zeige, wie rücksichtslos und menschenverachtend Russland diesen Angriffskrieg führe. In der vergangenen Woche hat eine russische Rakete die Klinik getroffen. Weltweit haben Politiker empört auf den Beschuss reagiert. Die russische Regierung dagegen behauptet, eine ukrainische Flugabwehrrakete habe das Kinderkrankenhaus getroffen. Die meisten Eltern von Schulkindern in Deutschland sehen die berufliche Zukunft ihrer Kinder optimistisch. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Körperstiftung. Gefragt wurde dabei auch, wie künstliche Intelligenz an Schulen eingesetzt und bewertet wird. Anja Braun.
Erstes Ergebnis: KI wird nur an wenigen Schulen eingesetzt und besprochen, während die Kinder es durchaus häufiger außerhalb der Schule nutzen. Fast 80% der Eltern sind davon überzeugt, dass ihre Kinder in Zukunft definitiv KI-Kompetenzen brauchen werden. Der sinnvolle Umgang mit KI sollte deshalb im Unterricht vermittelt werden. Dabei fürchtet die Mehrheit der Eltern aber, dass ihre Kinder mit Hilfe von KI leichter schummeln können, falsche Inhalte vermittelt bekommen und weniger selbst lernen. Doch auch fast die Hälfte der Eltern hofft auf eine bessere individuelle Förderung ihres Kindes durch künstliche Intelligenz.
Das deutsche Fußballfrauenteam hat das EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich mit 4:0 gewonnen. Das Team von Trainer Horst Rubesch war schon vor dem Spiel für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz qualifiziert. Nächster Einsatz für die Fußballerinnen ist bei den Olympischen Spielen in Paris. Und möglicherweise müssen sie dabei auf Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf verzichten. Sie hat sich gestern Abend bei einem Zweikampf verletzt. Mannschaftskollegin Kathi Hendrich sagte nach dem Spiel:
Es sah natürlich nicht gut aus. Sie hat vor Schmerzen auch geschrien, meinte, es hat was geknackst. Aber das heißt natürlich nicht immer direkt unbedingt was. Wir müssen abwarten, bis eine genaue Diagnose da ist. Ich drücke natürlich ihr und vor allen Dingen natürlich auch uns ganz fest in die Daumen, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie es für einen ersten Moment uns erscheinen mag.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird sommerlich mit viel Sonne, ein paar Wolkenfeldern und weniger Wind als gestern. 22 Grad höchstens in der Eifel, bis zu 29 Grad im Markgräflerland.
SWR aktuell. Hintergrund.
Dauerregen, Starkregen und Nieselregen, warum Wetter und Klima nicht das Gleiche sind, was das mit uns zu tun hat. Das ist das Thema in unserer SWR aktuell Serie in dieser Woche. Das Weltklima ist sehr komplex, alles hängt mit allem zusammen. Immer wieder warnen Studien davor, dass der Golfstrom kollabieren könnte oder der Jetstream sich verlangsamt. Gleichzeitig führt das Klimaphänomen El Niño zu Hitze im Pazifik und bei uns. Es regnete außergewöhnlich viel. Was davon ist Klima? Wo wirkt sich das aufs Wetter aus? Und welche Folgen hat diese Klimaerhitzung für uns? Wir haben gebeten, dass uns das Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion sortiert.
Warum es bei uns im Südwesten ungewöhnlich viel regnet, wie in diesem Sommer, oder trocken und heiß ist, wie in den Vorjahren, das hängt von vielen Faktoren ab. Denn das Klimasystem unserer Erde ist ziemlich komplex. Viele Prozesse sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Eigentlich ein großes Gleichgewicht. Doch eine wichtige Variable, die sorgt zunehmend für Chaos. Die Erderhitzung. In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr Treibhausgase in unsere Atmosphäre gepustet. Die Energie der Sonne wird dadurch wie unter einer Glaskuppel festgehalten. Die Temperatur steigt. Und das hat Auswirkungen. Zum Beispiel auf das
Golfstromsystem im Atlantischen Ozean.
Das sorgt in Europa für mildes Klima. Es gilt als Warmwasserheizung. Die Befürchtung der Klimaforschung, mit der Erderhitzung gelangt immer mehr Schmelzwasser der grönländischen Gletscher im Norden der Erde in den Atlantik und stört diesen gut ausbalancierten Meerwasseraustausch, der uns das milde Klima hier beschert, mit nicht allzu kalten Wintern und nicht ganz so heißen Sommern. Schwächt sich diese Warmwasserheizung weiter ab oder kommt sogar ganz zum Erliegen, könnte die Temperatur hier merklich abfallen. Im Nordwesten Europas laut Prognosen um 5 bis 10 Grad. Auch ein anderes, den Globus umspannendes Klimasystem beobachten Klimaforschende gerade im Zuge der sich erwärmenden Atmosphäre besonders.
Den Jetstream.
Dieses wellenförmige Band, das die Winde zwischen dem Äquator und dem Nordpol lenkt, könnte sich durch die Erderhitzung verlangsamen. Wetterlagen würden sich dann eher stabilisieren, weil es weniger starke Winde gibt, die Tief- und Hochdruckgebiete von einem zum anderen Ort verschieben. Es könnte also lange heiß bleiben an einem Ort oder auch besonders viel und lange regnen an einem anderen Ort. Klar ist, die Auswirkungen würden Wetterextreme bedeuten. Extreme, wie es sie in diesem Jahr bereits ein anderes, natürliches Klimaphänomen brachte.
El Niño.
Seit Juli 2023 hat die Weltwetterorganisation einen El Niño ausgerufen. Dieses Klimaphänomen tritt natürlicherweise alle 3 bis 7 Jahre auf. Der vorherrschende El Niño veränderte das Wetter im vergangenen Jahr vor allem in der Pazifikregion bereits stark. Überschwemmungen in Kalifornien, eine Jahrhundertdürre im Amazonas, Waldbrände und Korallenbleiche in Australien. Das passiert unabhängig von der Erderhitzung. Es ist noch nicht abschließend verstanden, wodurch das Phänomen ausgelöst wird. Doch die Erderhitzung, so viel ist klar, kommt on top. Und noch mehr. Wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre weiter steigt, so die Sorge Klimaforschender, könnte sich ein Dauer-El Niño einstellen. Extremwetterlagen wären dann in der Pazifikregion Alltag. All das könnte sich außerdem auf globale Strömungen in der Atmosphäre auswirken, die wiederum Niederschlagsmuster beeinflussen und das weltweit. Noch sind viele Fragen offen, die durch weitere Forschung beantwortet werden könnten. Erst seit den 1980ern beispielsweise liegen zuverlässige Daten zum Jetstream vor. Für Klimaforschende ist das ein zu kurzer Zeitraum, um gesicherte Aussagen darüber treffen zu können, wie das Wetter bei uns im Südwesten künftig sein wird. Doch viele Studien legen zumindest nahe, ob wärmer oder kälter, in der Zukunft werden wir auch in Europa mit beidem rechnen müssen. Vor allem eben mit mehr Extremen. Auch wenn genaue Vorhersagen über den konkreten Zeitpunkt schwierig sind für die Klimaforschung. Einig ist sie sich darin, dass die CO2-Emissionen runter müssen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es geht um etliche Milliarden Euro, denn heute will das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr auf den Weg bringen. Außerdem den Nachtragshaushalt für dieses Jahr und die Finanzplanung bis 2028. Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner sowie Wirtschaftsminister Habeck haben sich vor knapp 2 Wochen nach sehr langen, sehr unangenehmen Diskussionen wenigstens auf die Kernpunkte verständigt. Martin Polanski berichtet.
Mit dem Nachtragshaushalt soll der Bund im laufenden Jahr 12 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben. Zusatzkosten bei der Ökostromförderung und dem Bürgergeld können so ausgeglichen werden. Im Wesentlichen durch neue Schulden, die möglich sind, weil die Schuldenbremse bei schlechter Wirtschaftslage mehr Kredite zulässt. Für das kommende Jahr plant die Bundesregierung mit Ausgaben von knapp 481 Milliarden Euro. Das sind rund 8 Milliarden Euro weniger als 2024. Das bedeutet Kürzungen im Wirtschaftsministerium, im Auswärtigen Amt und bei der Entwicklungshilfe. Mehr Geld als 2024 erhalten die Ministerien für Verteidigung, für Verkehr sowie für Bildung und Forschung. Mit dem Haushaltsentwurf soll die Schuldenbremse zwar eingehalten werden, aber der Etat hat noch einige offene Baustellen. So muss derzeit noch eine Lücke von 17 Milliarden Euro geschlossen werden. Rund die Hälfte davon will die Ampelregierung durch spezielle Buchungsverfahren aufbringen, deren Rechtmäßigkeit aber erst noch überprüft werden soll. Trotzdem dürfte das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf heute auf den Weg bringen. Ebenso wie die sogenannte Wachstumsinitiative, von der sich die Ampel zusätzliche Impulse für die Wirtschaft erhofft. Ab September berät dann der Bundestag über den Haushaltsentwurf.
Weil sie Russland beim Bau von Drohnen geholfen haben sollen, stehen 2 Geschäftsleute aus Baden-Württemberg und dem Saarland vor Gericht. Sie sollen EU-Sanktionen umgangen haben, um die Drohnenbauteile illegal nach Russland zu liefern. Heute will das Oberlandesgericht Stuttgart sein Urteil sprechen. SWR-Reporterin Anna Knake mit den Details.
Der Anklage zufolge soll ihr Kunde in Russland mit den elektronischen Bauteilen militärische Güter produziert haben. Dazu habe auch die Drohne Orlan 10 gehört, die von den russischen Streitkräften in der Ukraine eingesetzt wird. Die gelieferten Teile gehörten demnach zum Russland-Embargo der Europäischen Union und waren somit illegal. Deshalb soll der 59-jährige Hauptangeklagte die Lieferungen über Scheinempfänger in anderen Ländern nach Russland geschickt haben. Sein Erlös lag laut Anklage bei 875.000 Euro. Der Generalbundesanwalt hat daher eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten beantragt. Die 53-jährige Lebensgefährtin des Beschuldigten ist wegen Beihilfe angeklagt. Ihr droht eine Bewährungsstrafe.
Lies einfach vor, was da auf dem Blatt steht und was du persönlich davon hältst. Das lass dir bitteschön nicht anmerken. Dieser Grundsatz für die Präsentation von klassischen Nachrichten gilt auch für den britischen König, wenn Charles III. Heute den traditionellen Auftritt im britischen Parlament hat. Denn die Rede, die heißt zwar King's Speech, also die Ansprache des Königs, sie wird aber vom Premierminister verfasst, in diesem Fall also vom neu gewählten Regierungschef Keir Starmer. Aus London, Franziska Hoppen.
Die traditionelle Zeremonie beginnt mit einer Prozession von König Charles III. Vom Buckingham-Palast nach Westminster, begleitet von der Gardekavallerie. In Westminster angekommen folgt der feierliche Einzug ins britische Oberhaus, das House of Lords. Dort nimmt der Monarch seinen Platz auf einem Thron ein und verliest die King's Speech. Der Monarch ist selbst Teil der parlamentarischen Institutionen, aber zu politischer Neutralität verpflichtet. Erwartet werden mehr als 30 Gesetzespläne von den Sozialdemokraten, unter anderem zur Verbesserung des Lebensstandards für die Bevölkerung und für mehr Wirtschaftswachstum und schnelleren Wohnungsbau. Außerdem sollen ein nationales Eisenbahnsystem und eine nationale Energiebehörde geschaffen werden. Nach der Verlesung kann das Parlament offiziell mit seiner Arbeit beginnen und die Inhalte der King's Speech diskutieren. Die Zeremonie der Parlamentseröffnung reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Angela Merkel wird heute 70 Jahre alt. Um die Ex-Kanzlerin ist es ruhig geworden. Nicht mal zu den Bayreuther Festspielen wird der Dauergast und Wagner-Fan in diesem Jahr erscheinen. Ob und wie Merkel ihren Geburtstag feiert, das wissen auch die Politikbeobachterinnen und Beobachter in Berlin nicht. Gedanken dazu von SWR-Korrespondentin Lissy Kaufmann.
Glamour, große Sause, Champagner. Nein, irgendwie kann man sich das alles nicht so recht vorstellen bei Angela Merkel. 70 wird sie, unsere Mutti. Merkel, ein Synonym für Bescheidenheit. Statt Kaviar wird es bestimmt Kartoffelsuppe geben, Merkels Leibgericht. Dazu einen soliden Rotwein. Und anschließend Pflaumenkuchen, selbstgebacken, versteht sich. Vielleicht an ihrem Lieblingsurlaubsort in Südtirol oder in ihrem Häuschen in der Uckermark. Bodenständig jedenfalls und in kleiner Runde. Wer könnte dabei sein? Sicher niemand aus der heutigen CDU-Riege. Mit ihrer Partei scheint Merkel abgeschlossen zu haben. Vielleicht aber ein paar frühere Kanzleramtschefs. Peter Altmaier, Helge Braun. Vielleicht auch ihr langjähriger Sprecher, der heutige Israel-Botschafter Steffen Seibert. Oder ihre engen Vertrauten aus dem Kanzleramt, Beate Baumann und Eva Christiansen. Schauspieler Ulrich Mattes, ein Freund Merkels, der sollte nicht fehlen. Und sonst würde man gerne mehr wissen. Merkel aber bleibt auch mit 70 Jahren, wie sie immer war. Sie macht kein großes Tamtam aus ihrem Fest. Möge sie trotzdem schön feiern.
Gedanken von Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.